bei diesem Projekt sind wir am Anfang sehr oft angefeindet worden und das sind halt die klassischen Killer-Argumente, Monsterprojekt, Milliardengrab und so weiter. Das habe ich mir die ersten 20 Jahre, glaube ich, 100 Mal anhören müssen und da muss man einfach draufbleiben. Man muss sagen, nein, wir sind überzeugt, dass wir was Gutes für die Zukunft machen. Wir müssen dann aber auch liefern.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Wunderschönen guten Tag zu unserer heutigen Episode im Rahmen unseres Projektmanagement-Podcasts. Mein Name ist Johann Strasser und ich bin heute mit einem breiten Grinsen im Gesicht nach Graz gefahren, um einen Mann zu treffen, der Österreichs größtes Infrastrukturprojekt in den letzten 27 Jahren geleitet hat, nämlich die Kuralmbahn. Für alle die, denen das jetzt vielleicht nichts sagt, weil es zu weit weg ist von Hamburg, Berlin und Paris und anderen großen Metropolen. Hier im Süden von Österreich wurden zwei Metropolen verbunden, nämlich Graz und Klagenfurt. Da hat man früher 2 Stunden 45 gebraucht und jetzt geht es in 40 Minuten aufgrund der neuen 127 Kilometer langen Kuralmbahn. Ich freue mich, Herr Dr. Schneider, dass wir die Gelegenheit haben, gemeinsam das aufzunehmen und darf Sie begrüßen.
Ja, danke schön. Ich sage danke schön für das Interesse. Ich freue mich, dass ich ein wenig aus 27 Jahren Projektgeschichte erzählen darf. Ich hoffe, ich werde interessante Geschichten und Geschichterln erzählen können. Aber natürlich in 27 Jahren hat man schon viel mitgemacht und es ist mir eine Freude, das auch weitergeben zu dürfen.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, weil es ist ein vielbeschäftigter Mann und ich habe einfach wirklich aus dem Blauen angefragt und habe mich wirklich sehr gefreut, dass die Antwort kam, dass wir das machen können und darum bin ich auch persönlich, finde ich echt, also einfach mal Gratulation, exzellent, also was da passiert ist, also Hut ab.
Zwei Metropolen ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, wenn Sie das mit Paris und Hamburg vergleichen. Graz und Klagenfurt hat nicht ganz die Dimension. Aber durch die Kuralmbahn entsteht eine große neue Metropole mit über 1 Million Menschen, die dort leben und die dann in innerstädtischen Fahrzeiten miteinander verbunden werden. 40 Minuten, das sind ja in Großstädten innerstädtische Fahrzeiten. Und daher stimmt es auch wieder
ein wenig. Mitarbeiter, die vielleicht am Rand von München wohnen und nach Schwabing ins Büro müssen, die fahren zum Teil auch genauso lang oder länger. Also es ist also wirklich eine wesentliche Sache, die hier zum Positiven geschaffen wurde. Hat lange gedauert. Aber vielleicht, ich fasse nur ganz kurz noch ein paar Eckdaten zusammen. Das Projekt hat 91 mit einer Machbarkeitsstudie begonnen. Also man hat nur festgestellt, dass das geht. Mhm. Und das geht ja um eine längere Kette. Es geht ja noch weiter nach Norden, auch um den Semmering-Basistunnel, der demnächst fertiggestellt wird. Und das Ziel ist ja von Wien, sage ich jetzt einmal, weiter schneller nach runter zu kommen, aber natürlich auch direkt zwischen Graz und Klagenfurt die Verbindung zu schaffen. Also es ist ja Teil einer größeren Sache. Aber es ist eine komplett neue Strecke mit, ich habe einmal ein bisschen recherchiert, also erstens, der Auftrag war ja ein relativ einfacher, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen, der war ganz kurz, war das, was dabei rausgekommen ist, das ist eben 127 Kilometer, 12 Tunnel mit einer Gesamttunnellänge von 50 Kilometern, über 100 Brücken, die 6 Kilometer ausmachen und unter den 12 Tunneln ist der sechstlängste Eisenbahntunnel der Welt, der längste Tunnel Österreichs, mit 33 Kilometer, zum Vergleich der Gotthardtunnel hat 57 und der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal hat 50 Kilometer. Also die 33 sind hier schon echt auch eine Ansage und da gibt es auch noch andere dabei bei den 12 mit 6 Kilometer und natürlich auch nur ein paar hundert Meter zum Teil. Mhm. Aber 12 Tunnel wurden hier gebaut, weil es wird immer die eine große so bewertet und betont. Klar, aber es geht um viel mehr an der Stelle. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Es ist von der Laufzeit her eben so, dass es 91 begonnen hat. 95 gab es dann eben den eigentlichen Auftrag und sie sind 97 als Projektleiter dazugekommen. 2005 wurde die Kostenschätzung oder das Budget fixiert letztendlich. Mhm. Und es wird ein sehr interessantes Thema noch im Laufe hier. Und im Dezember 25 wurde letztendlich die öffentliche Erstbefahrung durchgeführt. Und bei dieser Erstbefahrung hat der Bundespräsident gesagt, das geht jetzt so schnell, man kommt gar nicht zum Zeitung lesen. Und jetzt frage ich Sie als jemanden, der so lange damit beschäftigt war, was haben Sie sich denn gedacht, als Sie zum ersten Mal, vielleicht im Rahmen einer Testfahrt schon vorher, da durchgefahren sind?
Ja, es ist tatsächlich ein sehr bewegender Augenblick gewesen und als Projektleiter hat man die diese Strecke natürlich schon vorher befahren, manchmal mit sehr unterschiedlichen Betriebsmitteln. Nicht ganz, aber wir haben die ersten Koalm-Tunnel-Durchfahrungen tatsächlich öfters das Verkehrsmittel wechseln müssen mit Stollenbahnen, zu Fuß, mit LKWs und aber das erste Mal mit Schienen gebunden da durchzufahren und im Rahmen der Testfahrten, was ungefähr dann ein Dreivierteljahr davor war, mit 250 Stundenkilometern dann diese Strecke zu befahren, war schon ein sehr, sehr bewegender Augenblick. Das muss ich schon ehrlich sagen. Ich bin dann ich war bei der ersten 250 Fahrt dabei, bin vor dem Führerstand gewesen und es war sehr ruhig in diesem Führerstand und einige. Und ich will mich hier nicht aus, es war schon ein Gänsehautmoment, wo man schon ein bisschen Tränen in den Augen hat. Und es geht dann so Revue passieren im Kopf, 20 Jahre und wie oft man da in dem Tunnel war, wie viele Probleme man bei der einen Brücke gehabt hat, wenn man durch diesen Bahnhof durchfährt, die Erlebnisse, die man beim Bau gehabt hat und mit den Bürgermeistern, mit denen man bis in die Nächte hinein verhandelt hat. Alles das kommt dann in Bruchteilen von Sekunden, kommt einem in den Sinn. Und daher war das schon ein sehr bewegender Augenblick, keine Frage. Und das eigentliche Fertigmachen bewegt einen auch in zweierlei Hinsicht. Das ist natürlich eine Riesenfreude, dass einem das gelungen ist, dass dem Team das gelungen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich wie in solchen Dingen auch ein bisschen Wehmut dabei, etwas loszulassen. Ist wie mit die kleinen, mit die eigenen Kinder, wenn sie dann Fahrradl fahren können oder aus dem, aus dem Haus ausziehen. Auf der einen Seite ist es stolz, dass man, dass das Kind selbstständig wird und auch das Projekt wird selbstständig. Auf der anderen Seite ist natürlich ein bisschen Wehmut, dass man das loslässt, aber es überwiegt natürlich die große Freude, keine Frage.
Stelle ich mir schon krass vor. Also ich habe bei manchen Projekten auch mitgewirkt, aber erstens war ich nie der Projektleiter, sondern ich habe in der Regel für softwareseitige Sachen gesorgt, egal ob es das Kanzleramt oder der Flughafen München Terminal 2 war. Es war auch immer, da gab es so eine große Eröffnungsfeier, aber da war ich halt einfach Gast. Mhm. Aber wenn man halt Projektleiter von solchen Sachen ist und sie waren ja wirklich von fast Stunde null dabei. Ich glaube, ich habe gelesen, sie waren sogar bei der Machbarkeitsprüfung 91 sogar schon dabei, noch in anderer Funktion, aber
das stimmt.
Aber sie sind ja wirklich von Anfang an dabei und dann aber 27 Jahre Projektleiter, aber bei 34, also nur 7 Jahre sozusagen von den 34 Jahren waren sie nicht Projektleiter.
Ja, das stimmt. Im 91, also das war ja eine Machbarkeitsstudie, die Kooperation von der WU Wien, TU Wien und der Universität, der Technischen Universität in Graz. Ich war dort auch Universitätsassistent, das war so mein erster Karriereschritt und bin dann eigentlich mit den ersten Tätigkeiten gerade beim Fertigmachen dieser Machbarkeitsstudie, also nicht von ganz von Anfang an, aber beim Fertigmachen schon dabei gewesen und habe das Projekt dann nicht ganz aus dem Fokus verloren. Ich habe da zwar in der Zwischenzeit dann einige andere Sachen auch gemacht. Mhm. Ich war dann auch im Ausland quasi in Vorarlberg. Das ist für einen Oststeirer oder einen Ostösterreicher schon sehr weit weg. 4 Jahre in einem Ingenieurbüro. Ich war in Australien kurze Zeit, auch bei der Eisenbahn. Und bin dann über Wien wieder zurückgekehrt zum Projekt. Und man hat es ein bisschen im Fokus behalten. Keine Frage, wenn man als junger Mensch da auch bei der Machbarkeitsstudie mitwirken durfte.
Ja. Aber Sie waren damals Anfang 30 und krass, also ich sag mal, wie kommt man in dem Alter dann tatsächlich zu so einer Aufgabe? Wie wurden Sie vorbereitet oder wie haben Sie sich selber vorbereitet? Oder es gibt ja diesen Spruch, der professionelle Projektleiter oder der halt zur falschen Zeit am Flur war. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht einfach nur zur falschen Zeit am Flur waren.
Ich hoffe nicht.
aber ich nehme an, Sie wollten das aber wie bereitet man sich über ein Megaprojekt vor? Ich meine, ein IT-Projekt, wovon es 30 im Jahr gibt, ist eine Sache, da sucht man jemanden, der macht es dann. Aber das ist ja eine ganz andere Hausnummer hier. Wie haben Sie da den Einstieg gefunden?
Also ich bin gefragt worden vom damaligen Vorstand, offensichtlich habe ich durch die Vorarbeit irgendwie auf mich aufmerksam gemacht, muss so sein, sonst wäre ich nicht gefragt worden. Dieser Akt auch, ein so großes Projekt einem jungen Menschen zu übergeben, hat mich auch persönlich nachhaltig geprägt, muss ich schon ehrlich sagen. Und deshalb ist eins meiner Werte auch dieses Vertrauen meinem Team entgegenzubringen, weil das ist ja auch etwas, wo da hat der Vorstand, da hat ein Unternehmen einem jungen Menschen sehr viel Vertrauen entgegengebracht, ihm ein so großes Projekt anzuvertrauen. Und das hat mich wirklich nachhaltig auch in meiner Art, wie ich mein Team führe, auch. Für mich ist das eine der Leitbilder Vertrauen und Eigenverantwortung. Und das ist eine bipolare Geschichte, weil man kann jemandem Vertrauen entgegenbringen, aber derjenige muss auch Eigenverantwortung übernehmen wollen. Und das Team ist auch so konzipiert bei uns, dass ich hier Menschen habe, die eigenverantwortlich ihre Bereiche behandeln. Und denen kann man dann auch viel Vertrauen entgegenbringen. Und mit dem läuft es dann auch ganz gut. Und es sind immer Menschen, die diese Dinge machen. Jede einzelne Tätigkeit in so einem großen Projekt, sei sie nur das Anschrauben von irgendeiner Halterung im Tunnel, hat eine Auswirkung. Wenn das nicht richtig angeschraubt ist, dann funktioniert alles nicht. Und deswegen habe ich eine große Wertschätzung aller, die daran teilgenommen haben. Und es ist immer eine Teamarbeit. Und wie gesagt, das hat mich, dieser Start auch bei mir, hat mich schon nachhaltig geprägt in der Kultur, die ich auch dem Projektteam entgegenbringe. Mhm.
Wie groß war das Projektteam?
Also ja, das war minimal
geschwankt.
Also wir haben tatsächlich begonnen.
Das heißt mal auftraggeberseitig. Ich meine, ja. Auftragnehmer gibt es natürlich jede Menge, aber wirklich nur die Frage von der Infrastrukturseite oder von der ÖBB-Infrastrukturseite.
Ja. Also wir haben ja auch viele Unternehmensstrukturen schon hinter uns gebracht. Wir waren damals in Mitte der 90er, hat es ja noch die HLAG gegeben, die Hochleistungseisenbahngesellschaft, die neben der ÖBB, die war eine Schwester, Aufträge vom Bund für große Projekte übernommen hat und deren Aufgabe es als Sondergesellschaft war, Neubauprojekte, Eisenbahnneubauprojekte zu planen und umzusetzen. Und diese Gesellschaft hat nur damals, wie ich dazugekommen bin, 100, 150 Personen gehabt und unser Team bei der Kornbahn, wir waren gerade einmal eine Handvoll. Personen und wir haben dann sukzessive natürlich mit dem Mehrwerden an Arbeit aufgestockt. In der Hochphase waren wir aber trotzdem sehr schlank organisiert. Wir waren nie mehr als 80, 90 Personen. Mhm. Das war übrigens auch ein Prüfgegenstand. Wir haben ja zwei Rechnungshofprüfungen, sehr große, hinter uns gebracht, die jeweils über ein Jahr das Projekt auf Herz und Nieren geprüft haben, vor 10 Jahren eines und eines vor eine Prüfung vor 2 Jahren. Und die abschließende Prüfung, die wir über uns ergehen lassen durften, hat auch zum Ergebnis gehabt, dass wir eigentlich zu schlank aufgebaut waren. Das ist ja eine sehr außergewöhnliche Beurteilung eines Rechnungshofs. Der Vorstand war nicht ganz dass wir eher sehr schlank personell aufgebaut sind, mit dem Hinweis, dass die Gefahr besteht, dass das Know-how dann verloren geht. Das war der Hintergrund. Was aber vielleicht jetzt da nicht so Berücksichtigung gefunden hat, dass wir immer eine sehr ausgeprägte Matrix-Organisation hatten. Das heißt, das reine Projektmanagement war sehr schlank organisiert. Wir haben aber innerhalb der Matrix Fachbereiche gehabt, die aus den verschiedenen Themenbereichen zugearbeitet haben. Das heißt, das Gesamtteam mit in dieser Matrix mit Fachunterstützung für Themen wie Tunnelbau, Brückenbau, Sicherungstechnik und so weiter war dann schon deutlich größer. Und daher ist dieses Know-how dann sehr wohl innerhalb der ÖBB geblieben.
Also Das wäre eben auch eine der nächsten Fragen gewesen, die Teamgröße und eben vor allem die Fluktuation dessen. Also es ist ja nicht nur so, dass Leute dazukommen und das Projekt hört wieder auf und dann gehen die Leute weg und fertig. Also eins meiner längeren Projekte, eben Terminal 2 Münchner Flughafen, da war die FM Bau, hatte 50 Leute und das waren auch ein paar Leute am Anfang, ein paar Planer, dann wurden es mehr, dann wurden die Auftragsmanager eingestellt, die Vergabeverhandler und so weiter und die Buchhaltung nachgezogen. Wir haben zigtausend Rechnungen, gute Frage, wie viele Rechnungen hat es gegeben?
Das kann ich gar nicht beantworten. Das kann ich nicht beantworten.
10.000 plus nehmen kann?
Nein, das wird
viel, das wird nicht reichen.
Ja, das wird
Auf jeden Fall, aber es ist ja bei so einem langen Projekt noch ein ganz anderes Thema, dass es ja nicht drum, nicht wie gesagt, das Projekt nimmt Menschen auf sozusagen. Das Projekt kommt zu seiner Hochphase und Richtung Fertigstellungsphase und ist, dann sagen wir mal, nach 5 Jahren werden auch Menschen einfach wieder aus dem Projekt ausgefasst, weil die Leistung erledigt ist. Aber wir haben ja ein ganz anderes Thema. Die Leistung ist ja in allen Bereichen über 34 Jahre letztendlich in irgendeiner Weise zu erbringen und davon waren 20 Jahre echte Bauzeit. Und da kommen und gehen ja Menschen einfach, weil sie in Pension gehen, weil sie halt einen anderen Arbeitgeber sich suchen. Das heißt, das Wissensmanagement ist ja hier während der Laufzeit schon eine ganz andere Geschichte. Sonst heißt es immer Lessons learned am Ende des Projektes. Ja, danke. In der Zwischenzeit sind wir Ihnen wahrscheinlich, weiß nicht, 150 Leute so durchgegangen. Ich übertreibe jetzt wahrscheinlich, aber eine Zahl, die bemerkenswert hoch ist. Und wie schafft man das als Team, als Projektleiter, dass dieses Wissen dann einfach so weitergegeben wird, dass man eben weiter bauen kann?
Ja, ist eine spannende Frage. Wir sind untypisch stabil in der Personalfluktuation. Das mag jetzt einerseits der Grund sein, das spannende Projekt, vielleicht aber auch das Umfeld und die Kultur, die wir angeboten haben und haben noch immer. Es ist tatsächlich so, dass wir organisch gewachsen sind, eben auf diese Dimension von 80, 90 Personen in 3 Standorten, eigentlich 2 Hauptstandorten. Und dieses Wachsen war relativ schnell, weil wir innerhalb von 5 Jahren dann auch in den Bau gegangen sind, eigentlich 3 Jahre sogar mit den Bestandszuläufen, wo wir keine Umweltverträglichkeitsprüfung verfahrensrechtlich benötigt haben. Und da sind wir relativ schnell gewachsen und das war ein Team, das ähnlich alt war und gemeinsam auch jung geblieben ist, sage ich jetzt, oder auch alt geworden ist. Das heißt, diese Fluktuation aus der Pensionierung hat uns jetzt erst ganz am Ende getroffen, weil wir wirklich gemeinsam mit 30, 35 begonnen haben und die jetzt 60, 65 werden und in die Pension übertreten. Das heißt, es ist mit der Lebensdauer des Projektes relativ gut zusammengepasst. Mhm. Und wir haben parallel zum Hauptprojekt Choralmbahn auch noch immer wieder auch Anschlussprojekte gehabt und haben dann auch sozusagen gebuffert, wenn beim Choralmbahn-Projekt in irgendeinem Themenbereich weniger war. Wir haben zum Beispiel hier den Grazer Hauptbahnhof vollständig umgebaut, einen riesen Knoten, der da gemacht wurde, der nicht das eigentliche Choralmbahn-Projekt war, ein eigenes Projekt war und wo hier auch die personellen Ressourcen entsprechend aufgeteilt worden sind. Mhm. Und wir haben auch jetzt Nachfolgeprojekte, wo sozusagen dieses Know-how dann in das Nachfolgeprojekt auch eingeht und wir haben gute junge Leute. Jetzt, wir sind natürlich jetzt in dem Team auch in einem Generationswechsel seit 5 Jahren ungefähr und die junge Garde wird das gut weiter betreiben.
Und rein prozedural, also wenn man jetzt mal sagt, ein Softwareprojekt ist agil und es gibt 14-tägige Sprints und dann habe ich nach 14 Tagen habe ich ein Sprint-Review, wo ich zeige, was ich gemacht habe und danach eine Team-Retrospektive, wo wir im Team drüber sprechen, was denn gelaufen ist. Bei klassischen großen Projekten sagt man auch ein Lessons learned am Ende, da wird aber meistens über den Inhalt gesprochen, über die Organisation muss ich nicht mehr viel sprechen, weil die ist eh vorbei, das Projekt ist ja vorbei, aber irgendwo dazwischen muss über diese lange Laufzeit, ja, haben Sie offensichtlich einen Weg gefunden. Können Sie vielleicht sagen, in welchem Rhythmus oder wie haben Sie, ich sage jetzt mal eben Lessons learned, zwischenzeitlich haben Sie Quartalsmeetings gemacht, um alleine Strecken ich sage mit juristischen Auseinandersetzungen alleine, wie gehe ich mit welchem Bürgermeister um, damit er endlich Ja sagt. Das ist ja ein Wissen, das dem nächsten, beim nächsten Bürgermeister, und keine Ahnung, wie viele Gemeinden sie hat.
Ja.
Das sind die Dinge, die man weiterträgt. Und wir haben auch andere Kunden, die große Stromleitungen bauen in Deutschland, wo es große Teams gibt aus Juristen, die alleine das wissen, wie ich verhandle, damit ich das kriege, während der Bauzeit schon. Nur als Beispiel, vom Bau ganz abgesehen. Aber können Sie da vielleicht noch ein bisschen was?
Also wir haben Projektmanagement. Das Steuerungsinstrument sind ja die Besprechungstypen, die eingeführt werden, weil das ist die eigentliche agile Einheit, in der etwas passiert. Und für das Gesamtprojekt haben wir quartalsmäßige Gesamtkoordinationssitzungen gehabt, wo alle Teilprojektleiter und Koordinatoren heißen die bei uns, die sozusagen vor Ort für die Teilprojekte verantwortlich zeichnen, zusammenkommen und wo dieses Wissen auch entsprechend ausgetauscht und kommuniziert wird. Mhm. Und wir haben eine zweite Ebene, dass wenn Baulose fertig geworden sind, hier auch Review-Besprechungen durchgeführt worden, ganz klassisch, wie das sozusagen im Projekt Management üblich ist, und aus diesen Review-Besprechungen dann wieder in diesen Koordinierungssitzungen berichtet worden ist, damit es dann wieder in die Breite geht. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es ist ja nicht so, das Gesamtprojekt ist schon mit einem Schlag fertig geworden, eigentlich mit zwei Schlägen, muss man jetzt sagen. Kärnten ist 2 Jahre früher für den Regionalverkehr in Betrieb gegangen und dann die gesamte Strecke. Aber die Baulose sind ja sukzessive fertig geworden, und aus diesen Baulosen, die da dann abgeschlossen worden sind, sind immer wieder auch Erfahrungen gesammelt worden, die dann auch in die Breite verteilt worden sind. Und das war die Aufgabe auch der Gesamtprojektleitung, diesen Wissens Weitergabe in die Fläche auch sicherzustellen.
Genau, das ist eine immer wieder bemerkenswerte Sache, dass erstens witzigerweise auch auf unserem Blog, auf unserer Homepage Lessons Learned, einer der am häufigsten, wenn nicht immer noch der häufigst geklickte Artikel ist. Das ist ganz seltsam. Darum reite ich da ein bisschen drauf.
Ja.
Das heißt, viele Leute haben ja das Thema, ja, wir machen Lessons Learned, schreiben was hin und dann steht es dort. Aber Sie haben ein ganz entscheidendes Wort ja gerade gesagt, verteilen. Das ist eine aktive Sache.
Ja.
Das heißt, ist auch, wenn wir PMO-Seminare mal so leideln, einsammeln ist schön, aber was habe ich dann davon? Wenn der nächste an dieser Stelle Bauabschnitt beginnt, das nächste Los beginnt, dann muss ich die Leute, die dort beschäftigt sind, und das entnehme ich jetzt Ihren Worten, haben sie aktiv betrieben, dass die mit dem bisherigen Wissen tatsächlich beladen wurden, nenne ich das jetzt einfach mal so,
ja,
damit es wirklich weitergetragen wird und nicht nur, dass man halt, wenn man Lust hat, nachschaut, sondern es geht ihm um das Gelingen des Gesamtprojektes, und darum hatten alle auch dieses Interesse, dass es weitergetragen wird. Weil ja, wenn ein großes Projekt einfach so endet, dann die Leute verteilen sich in die ganze Welt, und 10 Jahre später trifft sich ein Teil davon auf der nächsten Großbaustelle zufälligerweise wieder, und dazwischen, ach so, ja, 10 Jahre später gleiche Probleme. Also ich habe genügend davon miterlebt und habe mich gefragt, wieso passiert da eigentlich nichts? Mhm. Aber Sie haben das offensichtlich besser gemacht.
Nein, es ist wirklich der springende Punkt. Das ist überhaupt auch im Projektmanagement das aktive Betreiben. Es reicht nicht, die Dinge zu dokumentieren und dann irgendwo abzulegen, sondern deswegen bin ich zum Beispiel für diese Quartalsbesprechungen, die wir hier eingeführt hatten. Manchmal sind es auch in größerer Dichte stattfunden. Das hängt natürlich auch die Periodizität von der Phase des Projektes ab. Manchmal ist es häufiger notwendig. Da bin ich ein großer Fan, das auch in Präsenz abzuwickeln und nicht über Teams. Mhm. Das kann man jetzt sagen, es ist old fashion, aber es sind Menschen, die hier miteinander arbeiten, und man spricht einfach anders, und man kann sich auch auf die Dinge etwas besser einlassen, wenn das direkt erklärt wird, wenn man die Mimik besser spürt, wenn man die Gestik dazu auch wahrnimmt, und da entstehen dann spannende Diskussionen mit Fragen und Rückfragen und Antworten, wo dann nicht irgendein Zettel nachgelesen werden muss, sondern wo es aktiv gleich erläutert und berichtet wird. Und das ist schon Arbeit. Das ist harte Arbeit, die auch zeitintensiv ist. Da sind oft fast Halbtagstermine gewesen mit Pausen dazwischen. Aber das war es wert, muss ich wirklich sagen, und auch die Information zu geben über eben die Gesamtheit des Projektes. Mhm. Weil die Gefahr ist ja sehr groß, dass die Einzelbaulose ihre Brücke, ihren Abschnitt sehen und nicht die Identifikation für das, dass sie eigentlich einen Beitrag für ein großes Ganzes geben. Und da ist es auch eine Verpflichtung, diesen Zusammenhang auch zu erläutern, zu erklären, um auch zu motivieren, wie wichtig dieser Beitrag im Gesamtkontext ist, der da geschaffen wird. Ne?
Also Big Picture ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss, also aus unseren Vorgesprächen habe ich auch nochmal in Erinnerung, dass das einfach wichtig ist, dass man die Mannschaft darauf einschwört, dass man ein Gesamtergebnis auch zu liefern hat und dass das Gesamtergebnis, und das heißt einfach, ein Zug fährt mit 250 km/h in 40 Minuten von der einen Landeshauptstadt in die andere, das ist das Ziel. Und alles, was dazu beiträgt, ist oder der Beitrag muss getan werden. Und ein Abschnitt kann gerne fertig sein, wenn der zweite aber halt nicht fertig ist, können wir trotzdem nicht durchfahren. Und dieses Einschwören auf das Gesamtziel und die Beständigkeit des Teams und das wirklich weiterzutragen, ist würden Sie das schon als Schlüsselerfolgsfaktor?
Absolut. Also sehe ich absolut als Schlüssel. Ich glaube, diese Identifikation mit der Sache und das Verständnis für die Gesamtsache ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich betone es immer wieder, es sind immer Menschen, die hier zusammenarbeiten, und diese Menschen gehören begeistert, und umgekehrt, wenn sie begeistert sind, sprühen sie auch Begeisterung aus. Das ist ja ansteckend. Man sagt ja, Erfolg ist so etwas, was auch abfärbt, wenn die in einem Umfeld sind. Und ich glaube, das ist ein Teil auch der Erfolgsgeschichte, dass hier Menschen gearbeitet haben, die für die Sache brennen. Ist ja etwas, was gar nicht mehr so en vogue ist, es auszusprechen. Man darf für die Sachen brennen, die man macht, auch wenn man oft, und bei diesem Projekt sind wir am Anfang sehr oft angefeindet worden, und das sind halt die klassischen Killer-Argumente, Monsterprojekt, Milliardengrab und so weiter. Das habe ich mir die ersten 20 Jahre, glaube ich, 100 Mal anhören müssen, und da muss man einfach draufbleiben, muss sagen, na, wir sind überzeugt, dass wir was Gutes für die Zukunft machen. Wir müssen dann aber auch liefern. Wir dürfen nicht nur bla 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 machen, sondern wir müssen dann auch abliefern, dass wir eben Kostenstabilität einhalten, dass wir ein ordentliches Produkt abliefern, mit dem die Menschen dann auch eine Freude haben können und werden.
Ja, 40 Minuten von Graz nach Klagenfurt, schon 2 Stunden 40 ist
also schon was.
das ist schon was, genau. Also
genau.
Ich habe einige Kommentare auch aus den Zeitungsartikeln mir angeschaut und dann viele Leute eben geschrieben, naja, jetzt kann ich halt meine Verwandtschaft auch einmal besuchen, oder ich habe jetzt einfach eine andere Möglichkeit, einen Job zu suchen. Also das, was hier geschaffen wurde, und das ist auch ein Thema, es wurde nicht nur ein Projekt erfüllt im Sinne von Spezifikation erfüllt und jetzt, naja, jetzt können wir halt fahren, sondern es hat ja wirklich einen Nutzen, was ja heutzutage bei ganz vielen Projekten eben in Frage gestellt wird, was bringt das denn, wenn wir das jetzt haben? Also das kann man hier natürlich breit diskutieren, was es monetär bringt, und ob man das jemals berechnen kann, ist eine andere Frage. Gab es ja auch vorher schon Berechnungen, dass es irgendwie, ja, aus einem Euro werden 1,40, habe ich gelesen.
Genau,
alles Mögliche.
Gut vorbereitet.
Danke. Aber es ist, glaube ich, schon noch ein wesentlicher Punkt für die Begeisterung, dass ich auch daran glaube, dass der Nutzen des Ergebnisses ein echter Nutzen ist, wo ich dahinter stehen kann.
Es wird ja sehr oft bei so in den die gegen solche Projekte haben ja oft eine sehr selektive Wahrnehmung, indem sie bestimmte Themenblöcke herausnehmen. Bei uns war es dann auch sehr oft so, ja, für was braucht man das nur um Graz und Klagenfurt zu verbinden? Und das war es aber nie, der Nutzen des Projekts. Wir haben die östlichste Alpenquerung im Alpenraum, gemeinsam mit dem Semmering, und wir verbinden eigentlich Danzig, das Baltikum, mit den Adria-Häfen und dem italienischen Wirtschaftsraum Mailand-Bologna. Und da kriegt es dann plötzlich ganz andere Funktion. Und dieser Aspekt wurde aber lange Zeit einfach nicht wahrgenommen oder wollte man nicht hören oder wie auch immer. Da war dann schon ein Schub, wie die EU diese ersten transeuropäischen Netze auch kundgetan hat und dann das auch als Achse deklariert wurde, das war dann schon ein wenig Hilfe für die Argumentation des Projektes selber.
Genau, dann haben wir das Big Picture im Projekt auf der einen Seite, über alle Bauabschnitte hinweg, aber wir haben das Big Picture,
genau,
dass man mal auf Österreich und dann auf Europa generell schaut, dass man eben sagt, was bewirke ich damit insgesamt und auch mit Frage Nachhaltigkeit, Transport, Auto, jetzt haben wir gerade wieder das Thema, ja, sprich, das ist ein bisschen teurer geworden in letzter Zeit. Und wenn ich dann halt überlege, als Frechter, also als Logistiker, der Waren vom Norden in den Süden transportieren muss, dann nehme ich den LKW, gehe ich auf die Schiene. Wenn ich auf die Schiene gehe, gehe ich durch den Gotthard und links rum oder gehe ich rechts rum, wenn man die Karte nach Norden anschaut, dann war halt rechts rum nichts, was man benutzen hätte können auf der Schiene. Und mittlerweile ist es aber jetzt eben, vor allem wenn der Semmering dort fertig ist, so attraktiv, dass das insgesamt halt wirklich einen gesamteuropäischen großen Sinn macht. Mhm. Und das ist schon, also schon ordentlich, was sich da bewegt. Dauert zwar ein paar Jahre.
Aber das liegt in der Natur der Sache. Ich meine, diese lange Projektdauer, das ist halt, wir haben komplexe Rechtssituationen. Vor 150 Jahren oder 200 Jahren, Geger, der ja an dieser Strecke tätig war, hat man noch relativ schneller gebaut, weil die Verfahren etwas rationeller abwickelbar waren. Waren halt auch sehr, sehr viel Menschenmassen, die hier tätig waren. Das machen wir jetzt mit Maschinen. Es ist natürlich auch ein Aspekt der Finanzmittel, die auch vom Auftraggeber entsprechend verteilt zur Verfügung stehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war oft eine Diskussion, mit wie viel Mittel pro Jahr wir das Auslangen finden müssen und sollen. Da waren schon viele Aspekte dabei, die zu dieser langen Projektdauer geführt haben. Aber im internationalen Kontext sind wir da eigentlich voll im normalen Schnitt, würde ich jetzt meinen. Für so ein großes Projekt, das so viel, wir haben ja Tunnel, eben wie Sie gesagt haben, wir haben Tunnel gebaut, wir haben 23 Bahnhöfe gebaut, das ist schon sehr viel an Bauwerken, die hier auch im Gesetz bleiben.
Wobei der Auftrag 1995 ein einfacher war, also ich weiß nicht, ob er stimmt oder nicht, aber was ich in der Zeitung gefunden habe, ist, der Auftrag war eine Hochleistungsstrecke, eine zweigleisige Hochleistungsstrecke von Graz nach Klagenfurt zu bauen. Normalerweise sagt man Ziele, nicht Ziele, Auftrag, wie groß ist es? Ich meine, klar, die Auftragsordner füllen Paletten mit den Details, aber worauf ich hinaus möchte, sind zwei Dinge. Das eine ist, den Auftrag muss jemand aussprechen. Das heißt, es gibt ja Sponsoren, es gibt von den Stakeholdern ja ein paar Leute, die hier Sagen haben. Und auch da habe ich mal nachgeschaut. Ich habe während ihrer Wirkungszeit, also seit 1997, habe ich nachrecherchiert, waren es 9 Bundeskanzler, 12 Verkehrsminister und 6 ÖBB Generaldirektoren und davor gab es noch mehr. Aber das heißt, der Einfluss von außen inklusive politischer Verschiebung und Budget hin und her, Semmering-Tunnel am Anfang, ja, nein, wer kriegt den Vorrang, wo fangen wir an? Also da gibt es ja eine lange Vorgeschichte, aber das ist ja irre. Also von Einfluss, wie sind Sie denn, wie oft wurden Sie nach Wien zitiert?
Also ja, die Beauftragung war tatsächlich ein Zweizeiler, der genau so formuliert war, wie Sie ihn hier beschrieben haben.
Und war das Wesentliche?
Es war damals, 1995 war das noch eine Verordnung des Bundesministers, der den Auftrag an die HLAG per Verordnung erteilt hat. Jetzt ist dieses Prozedere anders. Jetzt gibt es 6 Jahres Rahmenpläne, die gesamten Investitionen in Österreich im Eisenbahnwesen abbilden und wo dieser Rahmenplan jedes Jahr fortgeschrieben wird und daher auch langfristig eine sehr hohe Finanzstabilität liefert. Das ist ein Finanzierungsmittel, das uns sicher in Österreich sehr positiv den Ausbau, den Eisenbahnstrategischen Ausbau eigentlich positiv bewirkt hat. Mhm. Den gibt es seit 2005, diese Art der Finanzierung. Bundeskanzleranzahl, die stimmt, ja, für das Gesamtprojekt seit 1995 waren sogar 18 Verkehrsminister und 15 Bundeskanzler, die dieses Projekt und auch mich begleitet haben. Und das bringt eigentlich etwas auf den Punkt. Was heißt das? Diese lange Projektdauer, die Änderung eines Bundeskanzlers oder eines Verkehrsministers, ist ja die Änderung des Eigentümers. Mhm. Wir haben demokratische Zyklen und in den demokratischen Zyklen wählt sich in einer Demokratie der Eigentümer. Und wenn ich jetzt einen neuen Eigentümer habe, ist das legitime Recht eines Eigentümers, ich habe das immer sehr pragmatisch gesehen, die Dinge zu hinterfragen, wie wenn ich eine neue Übernahme bekomme. Und dort ist es jetzt eine irrsinnig große Herausforderung, diesem neuen Eigentümer sichtbar zu machen, dass bei so einem langfristigen Projekt man nicht alle 2 Jahre die Richtungen ändern kann, sonst komme ich nie ans Ziel, sonst mache ich zickzack und werde das Ziel nie erreichen. Und das scheint uns doch ganz gut gelungen zu sein, dass wir das große Ziel eigentlich stabil halten konnten. Aber das ist eine große Challenge. Das ist auch eine Aufgabe des Projektmanagements, diese Zeitaspekte als Herausforderung zu sehen. Diese lange Zeit hat ja noch einen Aspekt, dass natürlich in dieser langen Zeit sich auch Gesetze, Normen verändern, Rahmenbedingungen sich verändern und Technologien sich verändern. Ich habe immer eine sehr schöne Grafik, die Handys-Entwicklung zeigt. Und ich glaube, die Handy-Entwicklung zeigt es sehr schön, dass 2-3 Jahre alte Handys schon technologisch überaltert sind. Und die Aufgabe, die wir in einer Infrastruktur haben, ist dann, was weiß ich, aus dem Jahr 2004, 2005, wo die Rechtsgrundlagen geschaffen worden sind, die Baubescheide sind, dann 20 Jahre später mit einem Projekt in Betrieb zu gehen, das dann auch eine Betriebsbewilligung bekommt, das nicht nur den Stand der Technik abbildet, zu dem Zeitpunkt, den ich vor 20 Jahren gar nicht noch in jeder Konsequenz wissen konnte, aber den Anspruch, ja noch einen größeren Anspruch. Bei Verkehrsinfrastruktur haben wir ja den Anspruch, dass die Lebensdauer 150, 200 Jahre sein soll. Das heißt, wir fahren ja jetzt da am Semmering zum Beispiel auf einer Infrastruktur, die knapp nicht ganz 200 Jahre alt ist, mit unseren modernsten Betriebsmitteln, mit dem Railjet drüber, elektrifiziert, hat sich der Geiger nicht einmal noch vorstellen können, dass man da elektrifiziert und mit einem Railjet drüber fährt. Das heißt, wir wissen auch jetzt noch nicht, mit was wir in 100 Jahren durch den Korntunnel fahren werden. Wer weiß, wie diese Infrastruktur genutzt wird. Und dieses Spannungsfeld ist etwas, was eine wichtige Projektmanagement-Aufgabe bei so langen Projekten ist. Ich habe da immer einen Vergleich von Heraklit. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das Flussgleichnis kennen. Man kann nur einmal in den gleichen Fluss steigen. Es fließt einem ständig anderes Wasser entgegen. Und ich vergleiche das ein bisschen jetzt mit dem Projektmanagement. Gegen das Wasser sich anzukämpfen ist sinnlos. Das weiß man. Das muss man gut ableiten, das sind gewisse technologische Neuerungen. Man muss aber wissen, in welchem Fluss man ist, was das Flussbett, was die Grundfesten des Projektes ist. Und für diese Grundfesten des Projektes muss man mit aller Härte und Konsequenz eintreten, damit ich am Ende des Tages nicht plötzlich ein ganz anderes Projekt habe, mit dem ich eigentlich in die Genehmigung gegangen bin. Weil dann habe ich ein Riesenproblem, indem ich ein Projekt fertiggestellt habe, das nicht mehr genehmigungsfähig ist. Und wir haben es dann doch voriges Jahr geschafft, dass wir in einem halben Jahr eigentlich eine Betriebsbewilligung bekommen haben für 130 Kilometer einer so großen Neubaustrecke. Ne? Mhm.
Das heißt, der Bogen ist ja ein irre breiter. Jetzt haben wir gerade in den letzten 5 Sätzen mehrere große Dinge umspannt. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf die Stakeholder. Also ich meine, jeder neue Verkehrsminister hätte sich einen neuen Projektleiter wünschen können. Das heißt, Sie haben es also, wie vorhin schon besprochen, intern geschafft, Ihr Team bei der Faszination zu packen und weiter bei der Stange zu halten, weil man für etwas brennt und was durchzieht, woran man glaubt. Das haben Sie aber auch geschafft, nach außen zu vertreten. Sie wurden nie ausgetauscht. Sie waren einfach da und sind geblieben. Also es spricht für sich über die lange Zeit. Also Hut ab. Da kann man einfach, vor allem, es ist ein Politikum. Wenn man da ein bisschen mehr in der Zeitung liest, zwischen Steiermark, Kärnten und Wien und keine Ahnung, was wer alle da mitmischen wollte, wer dafür war, wer dagegen war, wann das Budget gekürzt wurde, welche Regierung gerade war. Jetzt haben sie alles übertaucht. Ich gebe davon aus, sie mussten jeden Verkehrsminister neu briefen. Sie mussten allen, oder Verkehrsministerinnen waren ja auch dabei, sie mussten eine ganze Menge externes Überzeugungsfeld sozusagen beackern und haben das aber, also es ist eine ganz, ganz wesentliche Sache letztendlich offensichtlich, dass man, also intern haben wir vorhin schon gesagt, als Schlüsselfaktor, aber eben der Eigentümer sagt, wo es lang geht, und wir kommen noch aufs Budget nochmal zum Sprechen nachher, hat ja auch das Geld dabei. Es gab sicherlich auch jede Menge Nachträge, weil es halt ganz normal so ist, aber sie haben, um es mal vorwegzunehmen, das 2005 aufgestellte Budget von 5,4 Milliarden oder sowas, mit einer kleinen Änderung waren es dann 5,9, aber das ist dokumentiert, also das heißt eigentlich haben sie diese 5,4 20 Jahre später eingehalten. Ich hätte jetzt einmal gesagt, sorry, ich bin ja auch Österreicher, das gibt's ja nicht.
Also wie macht man das? Also zu der ersten Teil Ihrer Frage, wie bleibt man? Ich glaube, da habe ich, das ist auch eine Kulturfrage. Ich glaube, man muss die technische Redlichkeit behalten. Ich glaube, es ist wichtig, Projektmanagement und Technik, wir sind Ingenieure, wir haben eine gewisse Aufgabe, und den Pfad dieser technischen Redlichkeit darf man nicht verlassen. Ich glaube, es ist schlecht, man ist schlecht beraten, wenn man Aussagen trifft, die von einem erwartet werden, die man aber nicht fachlich argumentieren kann. Und wir sind hier immer einen sehr geraden Weg gegangen und haben nicht das dokumentiert und gesagt, was man hören wollte, sondern das, was es Sache ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade in so Großprojekten ist die Verleitung oft sehr groß oder der Druck auch sehr groß. Wir haben nur 4 Milliarden, sagt es 4 Milliarden, und dann tun wir. Nein, es ist das, was es ist, und diese Linie haben wir eigentlich nicht verlassen. Und jetzt zur Kostenstabilität, das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt immer wieder gefragt bekomme, wie geht das? Habt ihr euch nur warm anzogen? Jetzt kann ich mal gleich diese erste Frage, kann ich, also im Benchmark zu anderen Projekten, das haben wir natürlich auch angeschaut, sind wir eigentlich sehr niedrig gewesen. Also warm anzogen haben wir uns mit Sicherheit nicht, die 5,9 Milliarden, die es jetzt da sind. Also 400 Millionen war eine Zusatzbestellung, wo ein Projektteil noch dazugekommen ist.
Muss ich nur ganz kurz übersetzen für unsere norddeutschen Zuhörer. Warm anzogen heißt, das Budget genau, so hoch zu legen, dass man locker unten durchkommt. Aber das war nicht der Fall.
Genau. Danke für die Übersetzung.
Kurzer Untertitel.
Ja, das passt schon. Sie sehen, man muss authentisch bleiben. Auf jeden Fall sind wir mit den absoluten Kosten auch sehr, sehr niedrig eigentlich in den internationalen Benchmarks. Und ich habe 4 Qualitätskriterien, warum wir das eingehalten haben. Das erste ist, vielleicht muss ich so anfangen, es wird die Frage gestellt, was kostet es? Und diese Frage ist unpräzise gestellt, sondern sie ist eigentlich, was wird es gekostet haben, wenn es fertig ist? Das spricht aber niemand so exakt aus. Und bei langfristigen Projekten wird dann oft irgendwie eine Zahl mit Preisbasis genannt. Nur dieses kleingedruckte Preisbasis 1995 liest niemand mehr später mit. Und daher ist es, wenn man diese Frage präzise aufnimmt und beantworten will, muss man automatisch die Vorausvalorisierung mit hineinnehmen. Ich muss kalkulieren, dass ich in 20 Jahren erst fertig werde und muss daher einen Ansatz für die Valorisierung, für die Inflation annehmen. Sie ist natürlich eine Durchschnittssatz. Wir haben ihn damals mit, glaube ich, 2,5% oder so angenommen. Der kann manchmal höher, manchmal niedriger sein. Zum Schluss hat uns da natürlich auch diese 10% und mehr getroffen. Zum Glück nicht mehr so stark, weil das sehr spät im Projekt war und daher das offene Volumen nicht mehr so groß war. Aber das ist mal das Erste, bei langfristigen Projekten vorausvalorisierte Kosten anzugeben, weil es das ist, was eigentlich abgefragt wird, was es dann kostet.
Ja.
Das Zweite ist Risikobewirtschaftung. Man muss auch die unbekannten Dinge versuchen zu benennen, zu beziffern und in Themenclustern einmal darzustellen, was ich noch nicht kennen kann zu dem Zeitpunkt. Eben Technologiewechsel, Geologie, die abweicht, bauvertragliche Themen, Richtlinienänderungen. Ich muss solche Dinge auch versuchen, aus Erfahrung der Vergangenheit in so ein Projekt hineinzubringen und einmal zu beziffern. Und das ist jetzt das Dritte, es reicht nicht, es zu beziffern, sondern das ist harte Arbeit, die Risiko auch zu bewirtschaften. Es reicht mir nicht, wenn ich einmal dann irgendeinen Prozentschlüssel mit fein, high sophisticated gemacht habe, sondern wir haben quartalsmäßig diese Risikoansätze heruntergebrochen auf jedes einzelne Baulos, auf diese vielen hunderte Einzelbaulose mit einem Grundkonzept bewirtschaftet, dass wir die Baustelle, die örtlichen Bauaufsichten, die Baumanager, auch die Projektleiter, die Teilprojektleiter darauf eingeschworen haben, dieses Risiko auch laufend zu aktualisieren und entsprechend, wenn sie eintreten, auch abzuschmelzen und zu Kosten zu bringen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, auch aktiv in das Projekt einzugreifen, wenn es Abweichungen gibt. Das ist wieder aktives Projektmanagement. Da haben wir am Anfang davon gesprochen. Es reicht nicht, wenn ich mit zusammensetze und irgendwas dokumentiere, sondern ich muss auch den Mut haben, einzugreifen und gegenzusteuern. Und das ist meistens ein wichtiger Punkt, der dann vergessen wird. Man macht es einmal, man hat dann vielleicht super high sophisticated, haben wir ja auch teilweise gehabt, stochastische Methoden, aber die sind alle nur Mittel zum Zweck. Ich muss auch wirklich die Geisteshaltung in die Projekte bringen, dann auch zu schauen, dass diese Annahmen auch eintreten, wenn sie und das gegengesteuert wird, wenn sie in einem höheren Ausmaß vielleicht eintreten. Und der vierte Punkt, der ist vielleicht jetzt für unsere deutschen Kollegen ein sehr außergewöhnlicher, möchte ich sagen. Ich habe das ein bisschen von den Juristen geklaut. Ratio legis habe ich das genannt. Ratio legis, Richtlinien und Normen und auch Gesetze dem Geiste nach zu und nicht nur dem Wortlaut entsprechend zu exekutieren.
Die salvatorische Klausel immer im Hinterkopf. Wie war es gemeint?
Und das ist ein wenig der Aufruf auch wieder zum Selbstdenken, zum ingenieurmäßigen Hinterfragen von Richtlinien und Normen. Weil gerade bei unserem Projekt wir natürlich auch Richtlinien hatten, die für solche großen Projekte oder für einen 33 Kilometer Tunnel gar nicht angemessen waren und auch nicht das abgebildet haben. Mhm. Und das ist wirklich etwas, das ist auch der Aufruf ein bisschen gegen überbordete Bürokratismus, sozusagen das Hirn einzuschalten, mit Sachverstand Dinge zu lesen und zu exekutieren. Und da braucht es dann wieder das, was ich früher an Kultur gemeint habe, Menschen, die auch diese Eigenverantwortung übernehmen. Und da habe ich etwas auch Mut. Es braucht auch mutige Menschen und man muss mutig sein bei gewissen Dingen. Und gerade wenn man diesen vierten Teil exekutieren will, ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die sich ja wie Ritterrüstungen die Gesetze, Richtlinien und Normen umhängen, dass sie gar nicht mehr sich bewegen können. Ja. Und wenn man dann leicht befüßt sozusagen mit dem Degen kommt, ist man dann deutlich und die Ritter sind ausgestorben. Und ich hoffe, dass auch wir sozusagen hier auch von unten heraus sozusagen durch Sachverstand gegenwirken können.
Inklusive GmV, was ich ja dann immer dazu nehme, GmV, gesunder Menschenverstand, ja. Genau wie genau was soll es eigentlich sein. Und das ist ja auch genau das Thema, sowohl außen mit den Stakeholdern auf der Sponsorenseite, auf der Auftraggeberseite, dass man denen klar macht, wo es hinkommt. Die wollen ja im Endeffekt ein Ergebnis haben, das sie verkaufen können. Die Mitarbeiter wollen ein Ergebnis, auf das sie natürlich auch selber stolz drauf sind. Und man muss aber, damit man das eben alles schafft, wirklich steuern. Und steuern heißt, was ist verglichen mit dem, was ich haben möchte und die Differenz. Ja, Regelungstechnik, ich male immer einen Regelkreis und frage dann das Auditorium, wisst ihr, was das ist? Die Techniker sagen, ja, das ist ein Regelkreis. Ja, genau, und was ist Projektmanagement? Ein Regelkreis. Ich messe, was hinten rauskommt. Gibt es ein paar Berichte, die stimmen oder stimmen nicht. Mit mehr Politik stimmen sie weniger, mit weniger Politik stimmen sie eher. Der Wahrheit muss man ins Auge schauen. Der Satz stimmt natürlich von wegen, Vorhersagen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wenn die Realität da ist, möchte sie bewertet werden. Und das ist genau der Punkt. Also man muss es letztendlich, aber man muss dieses Ziel im Auge haben. Oder wenn ich jetzt am Projektmanagement nochmal denke, Ziel, Liefergegenstände, würde mir da jetzt einfallen. Es muss jeder zu jedem Zeitpunkt wissen, was liefern wir wirklich? Und in diesem Falle wird dieser Liefergegenstand, und Sie haben vorhin ein einfaches Schild, ich sage jetzt mal im Tunnel genannt, das angeschraubt werden muss. Ja, aber es muss halt dranbleiben, auch wenn 100 Züge mit 250 durchgefahren sind, muss das Schild immer noch da sein. Und das heißt also, alles, was ich tue, muss ich auf Abnahme im Geiste trimmen und muss mir überlegen, haben wir es nur angeschraubt, das ist ja Tätigkeit, Schrauben. Wir müssen aber nicht die Tätigkeit haben des Schraubens, wir müssen den Fakt der Abnahme überleben. Heute das, was ich dort angeschraubt habe, oder egal was es ist, ja, geht das Licht aus oder geht der Strom oder ist ja egal was es ist. Aber diese Gedanken als Hinweis an unsere Zuhörer, wenn man ein Projekt ins Ziel führen möchte, dann muss man, wie es so schön heißt, das Ziel im Auge behalten. Aber sich auch mit den Risiken, die einen davon abbringen könnten oder auch tatsächlich manchmal wirklich abbringen, dass man sich damit wirklich permanent auseinandersetzt. Ich finde es immer lustig, wir sind ja letztendlich auch Toolhersteller und wir haben in unserem Tool natürlich auch irgendeine Risikoliste und eine Stakeholderliste und ich finde es immer witzig, wenn die Leute fragen, wenn ich sage so, ja, Aktion bei Stakeholder, ja, ihr müsst euch schon um die Leute kümmern, abholen, aktiv kümmern. Und beim Risiko, genauso wie wir sagen, ich kann das einmal hinschreiben, es könnte regnen. Ja, aber es könnte regnen heißt, ich muss mir, keine Ahnung, wetterfeste Plane besorgen, um es mal einfach auszudrücken oder eine Winterbehausung schaffen, inklusive Heizung. Aber wenn es halt nicht so kalt wird, brauche ich es nicht. Und das Geld, das dafür reserviert wurde, bleibt vielleicht für was anderes. Und dieses permanente Dahintersein ist eigentlich das, was das Projektmanagement ausmacht.
Das ist auf den Punkt gebracht. Und das ist das, was ich ausdrücken wollte. Und wir haben das, Sie haben ein sehr schönes Beispiel jetzt gebracht, die Lottozahlen am Montag in der Früh sind leicht.
Ja, genau.
Am Freitag sind sie schwer. Und genau um das geht's. Und deswegen in den heißen Phasen, wo wir wirklich im Tunnelvortrieb stecken geblieben sind, haben wir dann wirklich alle Monate Berichte geschrieben, haben den Zustand dokumentiert und haben auch die Handlungsoptionen dargestellt und auch beschrieben, warum wir diese Handlung jetzt so getroffen hat unter dem Wissensstand, der zu dem Zeitpunkt vorgelegen ist. Er ist einen Monat später schon wieder anders gewesen und wir haben dort viel Mut betreiben müssen. Wir haben in der Labandaler Hauptstörungszone, die Maschine ist uns dort wirklich, wir sind dort zentimeterweise
die weitergekommen. Die Hauptstörungszone ist eine geologische Störungszone von verschiedenen Schieferschichten wahrscheinlich.
Genau, es war eine Abrisskante im Labandal, wo doch eine nicht unbedeutende Zone, wirklich zerriebenes Material war. Und die Maschine ist dort leider Gottes nicht so durchgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten gedacht, dass immer dazwischen noch so Rippen sind, wo sich das weiter hangeln kann, wenn man das jetzt das sehr salopp ausdrückt. Das war nicht so. Und dort mussten wir dann anordnen, 4 Gegenvortriebe, das muss man sich einmal vorstellen, von der anderen Röhre, Querschläge, jeweils in die jeweiligen Richtungen und das Ganze nach der neuen Österreich-Tunnelbauer zyklisch, also das waren schon massive...
Da ging es jetzt nicht um 3 Wochen Verzögerung. Nein,
da ist es um ein Jahr Verzögerung dann in Summe gegangen und das kostet Geld, ne? Das weiß man auch und deswegen, das haben wir auch dann minutiös dokumentiert, diese Ereignisse. Und der Tunnel selbst ist auch teurer geworden, das muss ich da auch sagen. Also da haben wir die Punktlandung nicht ganz hingehalten. Dafür sind andere Tunnel gewisse Risiken nicht eingetreten. Und wir haben das dann, es war dann auch sozusagen in der Größe des Projekts hat es einen gewissen Ausgleich gegeben, dass gewisse Risiken etwas stärker eingetreten sind, die wir ein und gewisse weniger. Aber im Endeffekt haben wir eben eine Punktlandung hingebracht mit diesen 5,9 Milliarden, auf die wir schon sehr stolz sind. Und die auch, und das ist ein wichtiger Punkt, die jetzt auch nachhaltig vertrauen des Eigentümers in unsere Arbeit ausgesprochen hat oder geweckt hat und wichtig für eine Weiterbeauftragung ist. Und das ist ja etwas Wichtiges, wenn die Politik die Sicherheit hat, okay, was dort gesagt wird, das wird auch eingehalten. Und das führt mich dann wieder zu dem, dass man doch auch dann anerkennt, dass technische Redlichkeit etwas ein wichtiges Gut sein und das dass man nicht aus. Das zahlt sich aus. In letzter Konsequenz zahlt sich aus.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Also das ist jetzt genau. Sie sprechen jetzt natürlich von den Politikern, weil es nun mal ein öffentliches Projekt ist, aber es betrifft ja auch jeden Geschäftsführer, der, ich sage jetzt mal, vielleicht ein größeres IT-Projekt in der Firma lostritt, hat das gleiche Thema. Vielleicht wechselt der Geschäftsführer, vielleicht wechselt der CIO, vielleicht wechselt keine Ahnung wer, der da auf jeden Fall Einfluss hat, und der Projektleitende hat halt immer noch die Aufgabe, das durchzubringen, worum es geht. Und das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich schaue jetzt mal nur kurz auf die Uhr. Wir sind bei 53 Minuten und ich habe noch drei abschließende kurze Dinge. Ganz kurz vielleicht. Sie haben ja, wie gesagt, analog begonnen, ohne oder keine Ahnung mit welchen PCs oder Rechnern. Welche Software haben Sie eingesetzt oder wie gibt es ja Zeitwegediagramme, Balkendiagramme oder wie haben Sie das auf der Zeitachse geplant?
Also wir haben gerade was das Kostenmanagement eigene Tools in der ÖBB entwickelt, die noch von der HL AG kommt, um diese Kostencontrolling, weil die Buchhaltungssysteme und die Rechnungssysteme ja fürs Projektmanagement nicht geeignet sind. Das sind Eigenprodukte, die wir im Management anwenden. Für die Gesamtbauzeit Controlling kann man sehr früh eigentlich auf einen Gesamtbauzeitplan, wo die einzelnen Baulose und so weiter in Wegzeitdiagrammen dargestellt wurden, die dann auch vereinfacht worden sind, damit sie auch für Stakeholder verständlich und einfach kommuniziert werden können, wann welche Abschnitte fertig sind. Wir haben da, ich glaube, Tilos angewendet. Und natürlich hat sich tatsächlich auch die Anwendung von Technologie laufend verändert. Jetzt zum Schluss für die Ausrüstung des CoRM-Tunnels haben wir BIM in voller Schönheit. Da haben wir, glaube ich, das größte BIM-Projekt überhaupt. Wir haben den Rohbau praktisch als geologisches Modell, als Grundmodell verwendet und haben dann die gesamte Innenausrüstung im BIM abgebildet. Also ich glaube, da sind wir schon, glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen.
Es wäre cool gewesen, wenn man das 1991 schon gehabt hätte und hätte virtuell die Fortschritte der Baustelle sich anschauen können mit einem digitalen Zwilling-Koop.
So ist es.
Wäre cool gewesen. Genau, vielleicht jetzt abschließend, eigentlich muss ich offen fragen, gibt es irgendwas, was Sie anders gemacht hätten?
Ich kann vielleicht das umgekehrt, also ich glaube, dass das Ergebnis in Ordnung ist und das Wichtigste ist, dass das Team und die Kultur passt, dass auch wertgeschätzt wird, dass Vertrauen und Eigenverantwortung einem Team entgegengebracht wird. Ich glaube, das ist die Basis, auf der wir stehen, dass natürlich technisches Know-how da ist, wird sowieso vorausgesetzt. Und was ich vielleicht sagen darf, ist, dass man durchaus gewissen Bauchgefühlen als Leiter nachgeben darf, würde ich sagen. Ich habe selbst wahrgenommen, dass ich bei ein paar Dingen mir das nicht getraut habe und bei fast allen Sachen hätte ich es machen sollen, weil Bauchgefühl ja auch etwas ist, das ja Erfahrung und Wissen vereint, aber vielleicht jetzt nicht in Fakten noch so genau abbildbar ist. Und da habe ich eigentlich auch die Aufforderung, dass man Erfahrung zulässt und vielleicht diesen Aspekt auch ein wenig Raum gibt.
Das schließt sich ja vorhin mit der Frage des Vertrauens, das Sie am Anfang bekommen haben, das Projekt zu machen. Vielleicht war es auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie sich selber vertraut haben dann dabei. Das ist einfach die Basis, dass man weiß, was man tut. Und wenn man immer im Auge hat, was dabei rauskommen soll, dann kann es was werden.
Ja, nämlich auch Selbstvertrauen Ja, genau. Das passt jetzt genau zusammen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft Zuversicht, das möchte ich wirklich abschließend sagen, ich glaube, wir haben tolle Menschen, wir haben gutes Know-how in Deutschland und in Österreich und ein bisschen mehr Zuversicht. Wir sind zurzeit in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, wo wir sehr viel schlecht reden. Wir können viel und das möchte ich abschließend vielleicht wirklich geben, dass mit Selbstvertrauen, mit Zuversicht, mit Brennen für die Sache doch viel schaffbar ist, das sich sehen lassen kann und die Aufforderung, dem auch Raum zu geben und sich nicht unterkriegen lassen.
Ja, ich habe wunderbare Schlussworte. Ich habe letztens nochmal von einem Kollegen gehört, der gesagt hat, es ist einfach ein großer Unterschied, ob ich was antrete, um zu gewinnen oder ob ich antrete, nur um nicht zu verlieren. Und vielleicht trifft es das genau. Ich brauche mit dem eigenen Vertrauen und mit dem Mut, den Sie auch erwähnt haben, voranzugehen und das Ziel wirklich dafür einzustehen, dass das ist das, worum es geht. Ich trete an, um zu gewinnen.
Ich bin sogar noch einen Schritt weiter im Team, sage ich immer etwas. Erster sein ist zu wenig. Wir wollen Benchmark sein, yes. An dem sich die Ersten richten können.
Perfekt. Das ist bei 58 Minuten Benchmark, maximal 60 für einen Podcast oder für eine Episode. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg. Es wird sich kein zweites so großes Projekt mehr ausgehen, aber letzte Frage, werden Sie beim Basistunnel vom Semmering noch irgendwas machen?
Nein, da ist der Kollege, ja, der wird in 3 Jahren, also 29, 30 wird er fertig. Das macht ein Kollege von mir, der aus dem gleichen Stall kommt und der macht es super. Ich habe ein neues Projekt tatsächlich, das ich zumindest an den Start führen werde, zwischen Bruck und Graz, noch einmal ein Tunnel zwischen 20 und 25 Kilometer mit 250 Stundenkilometer auf der gleichen Achse, um die Achse dann gesamtvollständig fertig zu bringen. Aber das wird sich zeitlich in meiner Berufslaufbahn nicht mehr ausgehen mit 85 oder was. War ich nicht mehr.
Alles klar. Perfekt. Vielen, vielen Dank.
Danke auch. Danke für das Gespräch.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.